Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, ein neues Jahr liegt vor uns, ein neues Jahr im Glaubensleben, ein neues Jahr in der Nachfolge, ein neues Jahr, wo man dann manchmal so ein bisschen eben zurückschaut zu bestimmten Punkten und ein bisschen reflektiert, guckt, was ist so gewesen in der vergangenen Zeit, wie sieht es aus mit meinem Glaubensleben. Und ich weiß nicht, wie es da dir ganz persönlich aktuell gerade geht, nur wenn man das so ein bisschen reflektiert, dann ist ja das Gängige, dass man sich Veränderung wünscht. Dass man dann sagt, ich würde gerne mehr brennen für Jesus eben, ich wäre lieber stärker in meinen Gebetszeiten, die ich habe. Ich würde lieber eifriger meine Dienste in der Nachfolge wahrnehmen, wirklich intensiver in der Gemeinde arbeiten. Und da ist das ganz, ganz Starke, das Ermutigende, was wir hier dieses Jahr als Oberthema hier auf der Jumiko eben haben dürfen. Diese große Zusage aus Matthäus 28, dass Jesus uns sagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich habe euch ein kurzes Wort mitgebracht, auch aus dem Matthäus-Evangelium. Allerdings nicht aus dem Ende, sondern aus dem Anfang, Matthäus Kapitel 1. Da geht der Evangelist Matthäus nämlich hin und greift eine alttestamentliche Verheißung aus dem Propheten Jesaja. Kennt ihr aus der Weihnachtsgeschichte? Da kündigt er den kommenden Messias an. Und diese Verheißung, ein einziger Vers, um den es jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Minuten gehen soll, die ist so zentral, die ist so wichtig, dass wenn wir das sehen, wenn wir das verstehen, das verändert grundlegend alles in unserem Leben. Und das ist das, wofür ich gebetet habe, wofür hier eben gebetet wurde, dass ihr genau das mitnehmt für euer Glaubensleben. Ich möchte gerne lesen aus Gottes Wort, Matthäus 1, der Vers 23, und bitte euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes einmal aufzustehen. Matthäus 1, 23, da heißt es: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist Gott mit uns. Ich spreche ein kurzes Gebet. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses dein Wort, das du uns heute Mittag gibst. Danken dir dafür, dass du anwesend bist, dass du jetzt wirklich bei uns bist. Wir haben das gerade gehört, wir wurden darauf aufmerksam gemacht und wir wollen das vor Augen haben. Der Herr, du Gott, der Schöpfer des Universums, du bist mitten unter uns. Herr, diese Wahrheit, die verändert grundlegend alles in unserem Leben und wir wollen dich bitten, Herr, dass das jetzt nicht einfach nur intellektuelles Wissen ist, über das wir verfügen, sondern dass das etwas ist, was tief in unseren Herzen geschrieben steht, was wirklich so gravierend in unser Leben hineingeprägt wird ab diesem Tag, in diesem Jahr, Herr. Das ist alles bestimmt in unserem Leben. Herr, aber damit das gelingt, dass wir das verstehen, dass das tief in unsere Herzen hineingeschrieben wird, dafür brauchen wir deinen Segen. Und deswegen bitten wir dich alle miteinander, segne du selbst das Reden und das Hören auf dein heiliges, vollkommenes und irrtumsloses Wort an uns allen. Amen. Ihr dürft euch gern setzen. Ihr Lieben, ich habe gerade gesagt, dass diese Wahrheit, dass Gott mit uns ist, das, was Matthäus uns hier mitgibt in diesem ersten Kapitel des Neuen Testaments, dass das so stark, so fundamental ist, dass es alles verändert. Und so habe ich diese Predigt auch überschrieben: Gott mit uns, eine verändernde Verheißung. Drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Ein erstes: Gott mit uns, eine Einladung. Ein zweites: Gott mit uns, eine Ermahnung. Und ein drittes: Gott mit uns, eine Zusicherung. Ein erster Punkt: Gott mit uns, eine Einladung. Ihr Lieben, in der Bibel, da sind Namen Programm. Das sehen wir in der gesamten Schrift, das sehen wir ganz besonders im Alten Testament. Kennt ihr zum Beispiel diesen Namen Israel, den einerseits das Volk Gottes erhält, aber auch der Jakob erhält diesen Namen, als er dort am Jabbok mit Gott selbst streitet. Und dann bekommt er diesen Namen Israel, was übersetzt ist, streitet mit Gott. Oder wir sehen das bei Samuel, da ist die Hanna, die nicht schwanger werden kann, und dann geht die ganz, ganz tief ins Gebet hinein und bittet den lebendigen Gott eben um eine Nachkommen, den sie ihn dann weihen möchte, den sie ganz in den Dienst Gottes stellen will. Und dann erhört Gott dieses ganz, ganz starke Gebet dieser kräftigen, stark betenden Frau. Und dann bekommt dieser junge Mann eben diesen Namen Samuel von Gott erhört. Oder im Neuen Testament, da sehen wir eben den Petrus, von dem wir gerade gehört haben, der diesen Beinamen Kephas erhält, was übersetzt ist eben Felsen. Und wo Jesus dann hingeht und sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also Namen sind in der Bibel Programm. Das ist heute nicht mehr so, dass Namen Programm sind. Ich heiße zum Beispiel mit Nachnamen Koch, obwohl ich jetzt nicht mit dem Kochen meinen Lebensunterhalt verdiene, sondern das heißt einfach nur, dass irgendjemand von meinen Vorfahren mit dem Kochen den Lebensunterhalt verdient hat. So ist das auch mit dem Fischer oder mit dem Müller, mit dem Bäcker. Und so sind jetzt unsere Nachnamen oder unsere Namen nicht nur von irgendwelchen Personen, von irgendwelchen Berufsgruppen abgeleitet, sondern auch von irgendwelchen geografischen Lagen oder Dingen, die irgendwelche Menschen getan haben. Aber in der Regel sind bei uns heute Namen nicht mehr Programm. In der Bibel ist das schon der Fall. Und das ist der Grund, weshalb Matthäus diesen Namen, diesen angekündigten Namen Emmanuel aus dem Alten Testament übersetzt und sagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Und damit will Matthäus jetzt deutlich machen, dieser Name ist bei Jesus Programm. Er selbst ist Gott mit uns eben in Person. Das ist das Programm Jesu. Gott hat uns gesehen in unserem sündigen Zustand. Er hat uns gesehen in unserer Sünde und Schuld, wie wir nur eins übrig hatten für den lebendigen Gott, abgrundstiefen Hass. Wo da nichts in uns drin war, von Geburt an, was je nach Gott gefragt hätte. Wir haben nur das eine übrig für Gott. Hass. Hass. Nichts anderes. Und da hat Gott uns eben gesehen und jetzt wird Gott, das ist ja das ganz, ganz Große, was Matthäus hier ankündigt, in persona Gott mit uns kommt auf diese Welt. Daran haben wir so oft gedacht in jetzt dieser Weihnachtszeit. Gott ist Mensch geworden, das ist das ganz, ganz Große, das ist Zentrum des Evangeliums. Dass Gott Mensch geworden ist, eben mit uns. Zwei Verse vorher, da heißt es hier, dass eben dieser Emmanuel, der Christus, gekommen ist, um uns zu erretten von unseren Sünden. Das ist Programm bei Jesus Christus, indem er eben Gott mit uns wurde. Jetzt ist es so, dass die Juden, das waren die ersten Ansprechpartner hier, die Matthäus hier anspricht mit seinem Schreiben, die wussten natürlich von diesem Namen und die wussten auch von der Bedeutung des Namens. Also der fromme Jude, der eben in den Schriften zu Hause war, der wusste ganz genau, was dieser Name Emmanuel, Gott mit uns, eigentlich bedeutete. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, warum übersetzt Matthäus das denn dann jetzt? Warum war das denn dann notwendig? Und das ist so ganz spannend hier. Matthäus, der wollte nämlich auch die nicht-jüdischen Leser, also die Heiden, damit ansprechen. Der wollte denen aufzeigen, hey, diese gute Botschaft, dass Gott mit uns ist, die gilt uns allen. Also im Grunde genommen spricht Matthäus hier gerade von uns, denn wir sind ja die Heiden aus seiner Sicht. Wir sind ja eben die Nicht-Juden. Und damit will er genau das deutlich machen. Euch gilt das, was ihm angekündigt wird. Emmanuel, Gott ist mit uns. Das ist das, was er uns hier zuspricht. Ne? Emmanuels Programm und damit möchte er deutlich machen, Gott will mit dir sein in deinem Leben. Das gilt dir. Und das ist das Große, was ich dir heute eben mitgeben darf. Dass ich dir mitgeben darf. Für dein Leben. Gott will mit dir sein, dass er dich herausruft aus deiner Sünde und Schuld, aus deiner Rebellion gegenüber dem lebendigen Gott und dich eben hineinversetzt eben in seine Familie, dass er sagt, ich will ganz, ganz klar bei dir sein. Der große Erweckungsprediger Spurgeon, der hat über diesen Text gesagt, ich bin davon überzeugt, dass kein Mensch eine Vorstellung davon hat, wie wunderbar es für Gott war, auf diese Weise im menschlichen Fleisch zu wohnen und Gott mit uns zu sein. Wir haben keine Ahnung davon, wie schön es für Gott gewesen ist, mit uns zu sein. Ich meine, wir kennen das runtergebrochen ja etwas. Ne? Ich weiß nicht, ob der eine oder andere gerade sagt, ich bin da bis über beide Ohren verliebt. Also da ist das hübscheste Mädel aus der ganzen Jugendgruppe, ne? Die ist so gottesfürchtig, die ist so stark. Wenn das der Fall ist, dann sagst du, also bei dem Mädel zu sein, das ist ja für mich das Allergrößte. Da spielt es dann auch gar keine Rolle mehr, wie tief irgendwelche Gespräche in die Nacht hineingehen oder wie ich da Kilometer fahren muss, um bei ihr zu sein, aber allein sie zu sehen, sie zu riechen, irgendwie ihre Stimme, den Klang ihrer Stimme zu hören, das ist das ganz, ganz Große. So ist das bei uns Menschen, wenn wir verliebt sind, wenn wir sagen, das ist ein großartiger Mann, das ist eine großartige Frau, da will ich ganz, ganz nah dran sein. Jetzt ist es so, dass unsere menschliche Liebe in keinster Weise irgendwie zu vergleichen wäre mit Gottes Liebe. Gottes Liebe ist so unendlich viel größer, dass er sagt, für mich ist es das Allergrößte, aufgrund meiner so tiefen Liebe zu den Menschen, mit ihnen zu sein. So groß ist die Liebe Gottes. Das ist die Botschaft der Bibel. Und wenn du das hier heute hörst und sagst und verstehst, so wenn ich das ein bisschen reflektiere, ich gehe zwar hin in die Jugendgruppen, ich bin zwar in der Gemeinde seit eh und je ansässig, aber das habe ich nie so erfahren. Ja, möglicherweise bin ich gar kein Kind Gottes. Vielleicht habe ich dieses Gott mit uns noch gar nicht persönlich angenommen. Dann bitte ich dich heute, das heute ganz konkret für dich in Anspruch zu nehmen. Da jetzt nicht rauszugehen, ins nächste Jahr hinein, zu sagen, alles egal, ich vegetiere da so ein bisschen in meiner Nachfolge vor mir hin, sondern ich nehme das ganz persönlich für mich in Anspruch, dass ich meine Sünde und Schuld vor dem lebendigen Gott ablege und erlebe, Gott ist mit mir. Diejenigen unter euch, die jetzt allerdings sagen, ich habe das angenommen, ich habe das verstanden, ich weiß, Gott ist mit mir, die gesagt haben, diese Einladung habe ich ganz konkret für mich in Anspruch genommen. Ihr habt jetzt den Auftrag, diese Einladung auch anderen weiterzugeben. Ich sagte das Einleiten gerade bereits, dieses ganz, ganz Große, was Matthäus deutlich macht, im ersten Kapitel seines Evangeliums diesen Zuspruch zu geben, Gott ist mit uns, bringt er ganz am Schluss Matthäus 28 wieder. Wir hören da nachher drauf beim Aussendungsgottesdienst, wenn es eben um den Missionsauftrag geht. Und so umfasst eben genau dieser Gedanke das gesamte Evangelium, wo er am Anfang deutlich macht, Gott ist mit uns und am Ende wieder, Gott ist mit uns. Er ist der, der mit uns hinausgeht bis zum letzten Tag, bis ans Ende der Welt, überall, wo wir hingehen. Er ist mit dabei. Er ist eben in persona Gott mit uns. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist der Zuspruch. Und wenn ich gerade gesagt habe, diejenigen von euch, die das noch nicht angenommen haben, nehmt das an, sage ich zu denen jetzt, die es bereits angenommen haben, ihr seid jetzt gerufen, genau das auch weiterzugeben in dieser Welt. Das ist das, was dir gilt. Ganz gleich, wo du persönlich gerade stehst. Auch das ist ja so spannend, Matthäus 28, da spricht Jesus zu denen, die eben vor ihm stehen, unter anderem seinen Jüngern, aber ganz, ganz vielen anderen auch. Und dann heißt es, vor dem Missionsauftrag, einige aber zweifelten. Die sind dem Auferstandenen begegnet, einige aber zweifelten. Also ganz gleich, wo du gerade stehst, ob du sagst, ich bin gerade Feuer und Flamme, ich würde am nächsten Morgen Missionseinsatz starten, ich will Menschen für Jesus gewinnen, dass sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Oder ob du sagst, ich bin hier und muss sagen, da sind mehr Zweifel als alles andere. Ganz egal, wenn du ein Kind Gottes bist, dann gilt dir, dass du diese Einladung auch rausbringst in diese Welt. Jetzt ist es so, dass ein jeder Prediger weiß, wenn man das nur so ein bisschen sagt und darauf hinweist, dann passiert in der Regel nicht ganz so viel. Deswegen möchte ich dir einen Auftrag mitgeben. Im Grunde genommen möchte ich dir drei Dinge mitgeben, die du ganz konkret umsetzen kannst im nächsten halben Jahr. Dass du hingehst, ein erstes tust in den nächsten 6 Monaten und dir 3 Leute herausnimmst und für 3 Leute betest in deinem Umfeld. Sei es aus der Schule, beim Arbeitsplatz, in der eigenen Familie, dass du hingehst und jeden Tag für diese Leute betest, dass sie gerettet werden und genau diese Einladung, die du angenommen hast, ebenfalls annehmen und zum Glauben kommen. 6 Monate lang. Und innerhalb dieser 6 Monate gehst du dann hin und schreibst diesen 3 Leuten innerhalb dieser 6 Monate einen Brief. Ich weiß, Briefe sind etwas aus der Mode gekommen, aber geh mal hin und schreib die Dinge einfach runter, dass du denen dann aufzeigst, pass mal auf. Mir ist das ein so großes Anliegen, dass du zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommst und dann schreibst du das eben runter, da ist der lebendige Gott in Jesus Christus, das ist der Retter dieser Welt. Und ich wünsche mir, dass du das eben ganz persönlich erlebst für dich in deinem Leben. Und nach diesen 6 Monaten gehst du dann hin und sprichst diese Person an. Machst das noch einmal deutlich. Gehst ganz konkret hin und sagst, ich lade dich jetzt ganz persönlich ein. Du hast diesen Brief von mir bekommen, aber ich möchte es dir jetzt nochmal ganz persönlich sagen. Ich möchte diese Einladung, die Matthäus hier ausspricht, dieses Emmanuel, ich möchte dir das mitgeben, dass du erlebst, Gott ist auch mit dir in deinem Leben. Ihr Lieben, wir wünschen uns das immer so, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Aber da sind auch wir gerufen, diese Botschaft, diese Einladung in diese Welt zu bringen. Und ich verstehe das total, wenn du sagst, ich tue mich so schwer damit. Ich habe so oft meine Zweifel da. Ich habe so meine Befürchtungen, meine Ängste. Ich weiß nicht, was denken die anderen Menschen dann von mir? Und dann werde ich wohlmöglich abgestempelt. Und was passiert denn dann? Und nicht nur ich verstehe das, auch ein Apostel Paulus versteht das. Paulus, dieser großartige Missionar, der hat genau das erlebt. Auf einer seiner Missionsreisen, der hat da Angst und Bange bekommen, wusste nicht, wie die Dinge weitergehen werden. Und dann spricht Gott ihm ein ganz, ganz großartiges Wort zu. Apostelgeschichte 18, Vers 9, da sagt er, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Und jetzt kommt es wieder, denn ich bin mit dir. Da haben wir schon wieder. Diese Verheißung eben, Gott ist mit uns. Wo Gott diesem großen Apostel zuruft, ganz gleich, was da kommt, du brauchst keine Angst haben. Ich bin mit dabei, ich bin mit dir. Das darfst du wissen. Und das gilt eben auch mir und das gilt dir, der du hier heute Morgen, hier heute Mittag zuhörst. Gott ist mit dir, dort, wo du das Evangelium in diese Welt bringst, vom Retter dieser Welt erzählst. Ein erster Punkt, Gott mit uns, eine Einladung. Ein zweiter Punkt, Gott mit uns, eine Ermahnung. Ihr Lieben, dieses Wort, dieser Name Emmanuel, ist nicht nur eine Einladung, sondern ebenfalls auch eine Ermahnung. Um das zu verstehen, müssen wir jetzt noch weitere 700 Jahre zurück in die Vergangenheit, als diese Verheißung vom Propheten Jesaja ausgesprochen wurde. Damals ganz schwierige Zeit für das Volk Israel gewesen. Die hatten gerade einen anstehenden Kampf zu befürchten. Das Volk Israel war bereits getrennt in ein Nordreich und ein Südreich und das Südreich Juda wurde angegriffen vom Nordreich Israel und vom König aus Aram. Und der damals amtierende König Ahas vom Südreich Juda, der hat es mit der Angst zu tun bekommen. Der wusste das Ganze jetzt nicht einzuordnen und stell dir das mal vor, du selbst bist jetzt König im Volk Gottes. Du hast über Jahrhunderte und Jahrtausende immer und immer wieder zugesprochen bekommen vom lebendigen Gott. Ich bin da und ich begleite dich und ich bewahre dich und ich halte dich und ich bin bei dir. Und dann kommen diese zwei Supermächte auf einmal auf mich zugerannt. Du weißt, irdisch bewertet, ich habe da keine Chance, das geht nicht, das funktioniert nicht, kriege ich nicht hin. Und da bekommt er es mit der Angst zu tun und fragt sich ihm ja, wo ist Gott denn bei alledem? 2. Samuel 7, da haben wir die Verheißung, die ihm ganz persönlich als König galt. Da spricht Gott ihm zu, deine Nachkommenschaft und dein Königtum sollen von mir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Und wenn er so seine Situation, in der er gerade steht, das Ganze versucht zu beurteilen, dann sagt er, das sieht überhaupt nicht nach Ewigkeit hier aus. Das sieht eher nach einer großen Zerstörung binnen kürzester Zeit aus. Und jetzt passiert aber was ganz, ganz Großes. Während er es dort mit der Angst zu tun bekommt, während der König Ahas da ist, das Ganze nicht einordnen kann, schon am Wegrennen ist im Prinzip, da kommt der Prophet Jesaja, um ihn zu ermutigen. Und das tut er auf zweierlei Weise. Gott ermutigt durch den Propheten Jesaja einmal durch eine Botschaft. Da sagt er das, Jesaja 7, Vers 4, fürchte dich nicht, so wie bei Paulus eben, häufigster Satz in der Bibel, fürchte dich nicht vor diesen beiden Stummeln. Die Elberfelder übersetzt das so schön, da heißt es vor diesen beiden rauchenden Brandscheißstümpfen. Also da geht Gott im Prinzip hin und sagt mal, also Ahas, pass mal auf, ja. Ich bin der lebendige Gott, mir gehört sowieso alles, ich habe diese Welt geschaffen. Nicht einmal das Universum kann mich irgendwie fassen, in irgendeiner Weise. Und jetzt guck mal diese kleinen Wichte da an. Wenn es hier zu einem Kampf kommt, was glaubst du, wer da gewinnt? Das ist das, was er ihm zuspricht. Und dann ein zweiter Zuspruch, eine zweite Ermutigung, die er erhält, ist ein Zeichen. Und das Spannende bei diesem Zeichen ist, dass er hingehen soll als König und ein Zeichen fordern soll. Er soll selbst sagen, Gott, mach dies und jenes, eben als Bestätigung, dass genau das eintrifft, dass du dich um uns kümmerst, dass du uns bewahren magst, dass alles passt am Schluss. Und dann passiert es, Denn ich habe gesagt, dieses Gott mit uns, diese Verheißung, die Matthäus hier im Neuen Testament weitergibt, ist einerseits eine Einladung an uns, zu wissen, Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Und gleichzeitig ist es uns eine Ermahnung. Warum? Weil der König Ahas nicht glaubt. Dem ist das egal. Der reagiert da ganz fromm. Wenn man das so überliest, denkt man, wow, ne, was ist das denn für eine großartige Reaktion eigentlich? Aber das ist purer Unglaube. Er sagt, Jesaja 7, Vers 12, ich will kein Zeichen fordern, denn ich will Gott nicht auf die Probe stellen. Anders ausgedrückt sagt Ahas, Gott, ich will deine Hilfe nicht. Und dann geht er final eben hin zum König von Assyrien und sagt, komm, hilf du mir bei dem Krieg, der dort bevorsteht. Und dann setzt er auf die ganze menschliche Hilfe eben. Ihr Lieben, auf der einen Seite ist Gott mit uns eine Einladung, etwas, was Gott uns zuspricht, dass er eben bei uns ist, dass er als Retter dieser Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Und gleichzeitig ist es uns eine Ermahnung, denn Einladungen kann man auch ablehnen. Eine Einladung kann man annehmen, man kann sie aber auch ablehnen. Wisst ihr, der die Welt in 7 Tagen geschaffen hat, das Universum mit nur einem einzigen Wort, der hätte die Macht, uns einfach zu zwingen, in den Glauben hinein. Aber das tut Gott nicht. Warum? Weil er uns so liebt. Und Liebe will den Zwang nicht. Wir hatten gerade das Beispiel mit dem Verliebten, ne? Und da ist es ja auch so, da wollt ihr ja auch nicht, dass sie mit euch zusammen ist, weil ihr Vater bei eurem Vater Schulden hat und ihr Vater jetzt zu ihr sagt, du musst mit ihm zusammen sein, damit die Schulden irgendwie beglichen werden. Nein, ihr wollt, dass sie euch von ganzem Herzen freiwillig liebt. Und so ist das mit Gott auch. Gott will die Erwiderung seiner Liebe unsererseits, dass wir dieses Gott mit uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und so ermahnt uns eben diese Verheißung, denn wir alle stehen in der Gefahr, Nein zu Gott zu sagen. Wisst ihr, der König Ahas, der war genau dort, wo man Gottesdienste feierte. Der König Ahas war dort, wo man eben Lobpreislieder sang. Im Prinzip könnte man sagen, der König Ahas, der lebte dort, wo man Jugendmissionskonferenzen hielt, wo alle mitgesungen haben. Doch die Wahrheit seines Lebens war, er glaubte nicht. Und so ist dieses Gott mit uns auch eine Ermahnung. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade ganz persönlich stehst. Ich weiß nicht, was deine Kriege gerade sind, wo bei dir die Kriege wüten, ob das vielleicht eine Beziehungskrise ist, ob das die Krankheit ist in deinem Leben, die anklopft und wo du nicht weißt, wie das Ganze ausgeht, ob das die Situationen in der Welt sind, wo du sagst, ich weiß das Ganze nicht einzuordnen, ich weiß nicht, was da kommt. Wisst ihr, es ist immer so ein leichtes zu sagen, ich glaube an Gott und Jesus ist groß und das ist alles wunderbar und 10.000 Gründe gibt es nochmal mehr in den guten Zeiten, das kriegen wir alle hin. Nochmal, intellektuell können wir das alles bejahen, mit dem Mund können wir das alles mitsprechen. Ob wir das wirklich glauben, das zeigt sich immer erst dann, wenn die Schwierigkeiten und Kriege des Lebens in das eigene Leben hineinkommen. Dort, wo du herausgefordert bist, wie der König Ahas, dort zeigt sich, glaube ich wirklich oder glaube ich nicht. Das nur abzunicken, das kriegen wir alle hin. Und das ist jetzt das Wertvolle an dem, was Matthäus uns hier mitgibt. Wenn er diesen Namen übersetzt, wenn er sagt, Gott mit uns, wenn er uns dadurch auch ermahnt, diese Ermahnung mitgibt, dann haben wir diese Möglichkeit, in den schwierigen Situationen des Lebens genau das abzuprüfen. Vielleicht gehst du durch so ein Tal gerade hindurch, dann nimm dieses Tal nicht als etwas, was du anklagend vor Gott bringst, sondern als etwas, wo du sagst, hier kann ich jetzt abprüfen, ob ich wirklich glaube, ob ich das wirklich verstanden habe, dass Gott eben mit mir ist, ganz persönlich. Ein paar Verse vorher, da sagt Gott zu Ahas noch, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Gott sagt ihm ganz konkret, Ahas, wenn kein Glaube vorhanden ist, dann wird dein Leben keinen Bestand haben in alle Ewigkeit. Das ist die Wahrheit unseres Lebens. Wenn du aber glaubst, dann wirst du bestehen. Und so ist das notwendig, dass wir diese Verse ganz neu für uns hören, dass wir gucken und prüfen, wie sieht es aus bei mir? Glaube ich? Vertraue ich? Halte ich an den ganzen Verheißungen, die Gott mir in seinem Wort gibt, das, was er uns immer wieder so in seiner unendlichen Liebe zuspricht? Nehme ich das an? Glaube ich das wirklich? Oder ist das nur etwas Intellektuelles, was ich vom Kopf her verstanden habe und setze dann final, so wie der König Ahas, auf das ganze Irdische, auf Assyrien eben, ne, die ganzen irdische Dinge, dass ich sage, es ist meine Kraft, ne, die mich beherrscht, mein Intellekt, es ist meine Gesundheit, mein Geld. Und da bitte ich dich, dieses Gott mit uns ganz neu zu hören, nicht nur als eine Einladung, die dir persönlich gilt, die du weitergeben sollst, sondern auch als eine Ermahnung, um zu gucken, wo stehe ich da ganz persönlich in meinem Glaubensleben. Ganz gleich, was da kommt, 2024. Gott mit uns ist eine Einladung, aber auch eine Ermahnung. Ein dritter und letzter Punkt, Gott mit uns ist eine Zusicherung. Ihr Lieben, und jetzt dürfen wir noch einmal die unendliche Gnade Gottes sehen. Denn der König Ahas, der glaubte nicht, und dennoch geht Gott jetzt hin und begegnet seinem Volk in seiner Gnade. Dann heißt es in Jesaja 7, Vers 14, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Die Verheißung ist, Gott würde trotz des fehlenden Vertrauens seitens Ahas hingehen und ein Zeichen geben. Er sieht diesen Unglauben von Ahas, der final keinen Bestand hat in seinem Glaubensleben, und geht trotzdem hin zu seinem Volk und sagt, ich gebe euch trotzdem ein Zeichen. Und das ist eben die Gnade Gottes, denn Gott hält an seinen Verheißungen fest. Das ist das, was er uns zusichert. Darauf darf ich vertrauen, ganz egal, was um mich herum passiert. Gott hält an seinen Verheißungen fest, und genau das greift jetzt Matthäus auf, genau das hält er vor Augen. Das ist das Anliegen, was er hat, um uns das mitzugeben, eben, wenn er vom kommenden Messias eben spricht. Jetzt müssen wir das eine allerdings nochmal sehen. Der Jesaja, der spricht von der Geburt eines Kindes. Gott sagt, da wird ein Kind geboren werden. Der Name des Kindes soll Immanuel nennen. Und das ist jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Die sind in einer Kriegssituation, heißt in einer Phase, wo sie unglaublich herausgefordert sind, wo sie nicht wissen, erst einmal aus ihrer Perspektive heraus, wie geht das Ganze jetzt aus. Und jetzt bekommen die Verheißung, da wird ein Kind geboren werden, und dieses Kind heißt eben Immanuel. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir beten und wenn wir bitten, Gott, tu etwas, mach etwas, greife in mein Leben ein, bestätige mir Dinge, wo soll ich hingehen, was soll ich lassen, was passiert in meinem Leben, dann wünschen wir uns ja eigentlich etwas anderes, oder? Dann wünschen wir uns eben, dass Gott uns entweder fix im Traum begegnet, so zack, am nächsten Morgen weiß ich Bescheid, oder so ein bisschen Blitz und Donner, so als Bestätigung, alles klar, Gott, jetzt weiß ich ganz genau, das gilt eben. Hier ist von der Geburt eines Kindes die Rede. Diese Verheißung, die wird natürlich am Ende in Jesus Christus erfüllt. Da hat sie die finale Erfüllung. Aber Prophetie hat auch immer erst eine Naherfüllung. Also dieser Krieg, der dort ja in Gang war, der dort bevorstand, der hat jetzt nicht einige Jahrhunderte gedauert, bis Jesus eben auf diese Erde kam, sondern der war ja dort vor Ort ganz real. Und da gab es eine Naherfüllung. Die Bibel berichtet uns jetzt nichts davon. Möglicherweise überlegen einige, dass es ein Sohn von Jesaja vielleicht selbst gewesen ist, der diesen Namen dann trägt. Nochmal, die wirkliche Erfüllung kommt in Jesus Christus. Aber das, was wir hier sehen müssen, ist, es geht um die Geburt eines Kindes. Das ist die Zusicherung des Zeichens, das Gott hier schenkt. Und auch diese Zusicherung, dieses Zeichen erfordert Glaube, weil es nicht eben so auf Schlag kam und ich sagen kann, alles klar, danke Gott, jetzt habe ich es verstanden, nach dem Amen, das ich gesprochen habe, sondern es erforderte Glauben. Die mussten eine Zeit lang warten. Ich weiß nicht, ob da schon jemand schwanger gewesen ist und das Kind einige Tage, Wochen, Monate später kam. Nochmal, die Bibel berichtet uns nichts davon, aber das Ganze hat Glauben erfordert. Und da möchte ich dich noch einmal fragen, auch bei dieser Zusicherung, die Gott uns eben gibt, glaubst du? Vertraust du wirklich das, was Gott in seinem Wort dir zuspricht? Dass wenn Gott sagt, ich bin bei dir, glaubst du das? Glaubst du das? Eine Person, die das geglaubt hat, war Marie Durand. Marie Durand hat 1730 gelebt, Hugenottin gewesen in Frankreich, wurde damals verfolgt vom französischen König und wegen ihres Glaubens inhaftiert, war gerade 19 Jahre alt. frisch verheiratet und wird eingekerkert aufgrund ihres Glaubens und hat allerdings die Möglichkeit, sofort freigelassen zu werden, wenn sie sich eben dem protestantisch-reformierten Glauben abgewendet hätte und sich dem Katholizismus zugewendet hätte. Das ist die Bedingung gewesen. Wäre sie sofort freigelassen worden, hätte glücklich weiterleben können mit ihrem Mann. Wie gesagt, war gerade 19 Jahre alt. Und dann wurde diese Frau vierteljährlich befragt. Vierteljährlich wurde sie befragt, eben ob sie sich abkehren würde vom reformierten Glauben, wie die Bibel es eben bezeugt, und sich dem Katholizismus zuwendet. Und dann hat sie immer wieder gesagt, ja, dabei bleibe ich. Und dann gibt es Schriften eben von den Gefängniswärtern, die sie dort befragt haben, ob sie da irgendwie was dran ändern würde. Da heißt es immer nur, Glauben stand unverändert. Und dann ist diese Frau da gewesen, hat in diesem Loch gelebt, ohne Licht, in der Nässe, in der Kälte, mit den ganzen Ratten, ist ein ganz, ganz großer Segen geworden für die Mitgefangenen, eine ganz, ganz starke Seelsorgerin. Und dann ist sie irgendwann freigelassen worden, war dort in Haft, 38 Jahre lang, und ist nach ihrer Haft dann infolge der Haft gestorben. Aber das eine, das diese Frau wusste, war, Gott ist bei mir. Sie hielt sich an dieser Zusicherung Gottes fest. Sie hat sich daran geklammert, ganz gleich, was für Lebensumstände in ihrem Leben da waren. Sie wusste, da ist der lebendige Gott. Und auch wenn meine Lebensumstände vielleicht etwas anderes zeugen und wenn der Widersacher immer wieder kommt, immer wieder anklopft und sagt, das stimmt ja alles gar nicht und der Gott, an den du glaubst, den gibt es ja gar nicht, ne? Der hätte dich doch schon längst rausgeholt. Da hält sie an ihm fest, hat sich ganz knallhart an diese Zusicherung gehalten. Ein Ahas, der hat das geleugnet. Der hat gesagt, das interessiert mich alles nicht, da gehe ich lieber nach Assyrien rüber. Marie Doron hat sich daran gehalten. Ihr Lieben, das ist eine Verheißung aus dem Alten Testament. Und jetzt, 700 Jahre später, berichtet uns eben Matthäus genau davon und sagt, es hat sich alles erfüllt, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten Jesaja. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den Gott mit uns. Das ist die Verheißung. Das ist die Zusicherung. Und dann kommt Jesus Christus auf diese Welt. Es hat sich alles erfüllt. So ist das mit unserem Gott. Das ist die Zusicherung. Und diese Hintergrundgeschichte aus Jesaja macht deutlich, es geht hier jetzt nicht einfach nur um Weihnachten. Das ist nicht so eine schöne Weihnachtsgeschichte. Gott wird Mensch. Nein, es geht um alles, was in diesem Jahr 2024 geschieht in deinem Leben. Es geht um alles, was in deinem Leben kommt. Gott ist mit dir über alle Zeiten hinaus. Gott ist mit dir, ganz gleich, was da kommt. Ich möchte das mal ein bisschen runterbrechen, dass wir das ganz praktisch verstehen. Stell dir mal vor, du könntest deinen gesamten Lebensweg einmal nachgehen. Und jedes Mal, wenn Jesus mit dabei gewesen ist, siehst du seine Fußspuren neben deinem Leben. Ja, stell dir das mal vor, wir gehen mal zurück an dein Kinderbett. Stell dir das vor, du bist da bei deinem Kinderbett, bist gerade geboren und dann siehst du die Fußabdrücke Jesus neben dir. Und dann durchläufst du deine Kindheit, gehst zur Schule und Jesu Fußabdrücke sind eben zu sehen. Du gehst zur Arbeit, zur Uni, du lässt dich ausbilden und Jesu Fußabdrücke sind zu sehen. Du triffst Entscheidungen in deinem Leben und Jesu Fußabdrücke sind zu sehen. Du heiratest, du gehst in die Gemeinde, du bringst dich ein, du erlebst Trauer, du erlebst Verluste, du hast Zweifel und die Fußabdrücke Jesu sind immer und immer wieder zu sehen. Und dann bist du irgendwann in der Zukunft an deinem Sterbebett und auch dort sind wieder die Fußabdrücke Jesu zu sehen. Ihr Lieben, das ist die Zusicherung, die Gott uns in seinem Wort gibt. Wenn Matthäus diese Verheißung hier aus Jesaja im Neuen Testament aufgreift, dann um uns genau das deutlich zu machen, um uns aufzuzeigen, Gott ist immer da. Er ist immer bei dir, ganz gleich, was da kommt. Ich habe gesagt, wenn wir das verstehen, wenn wir das sehen in unserem Glaubensleben, dass Gott immer da ist, dann verändert das einfach alles. Und das sehen wir ja in der Bibel. Diese Wahrheit verändert alles. Das sehen wir zum Beispiel bei David. Wir kennen diese Geschichte, wo das Volk Israel von den Philistern angegriffen wird, wo dieser fürchterliche Gotteslästerer Goliath eben dort steht, den lebendigen Gott verhöhnt. Und wo das ganze Volk dann panisch davor steht, nicht weiß, ja, was sollen wir denn da jetzt machen? Und dann kommt dieser kleine Hirtenjunge an, der David, der wird dann von allen erstmal ausgelacht. Also was willst du denn hier? Na, du bist so ein kleiner Wicht. Saul sagt sogar, hey, du bist noch nicht einmal ein Soldat, also du kannst da nichts ausrichten. Aber dann kommt ein ganz entscheidender Punkt. Dann versteht Saul auf einmal, dass David in der Begleitung des lebendigen Gottes war. Und dann sagt er das, 1. Samuel 17, 37, geh hin, denn, und dann kommt es wieder, der Herr sei mit dir. Da hat er verstanden, dass dieser David in Begleitung des lebendigen Gottes war. Und das verändert hat die ganze Situation. Oder aber, 2. Könige 6, da lesen wir von Elisa. Da wird das Volk wieder belagert, diesmal nicht von den Philistern, sondern von den Syrern. Und dort auch wieder ausweglose Situationen, rein irdisch betrachtet. Die stehen dann eines Morgens auf, Elisa mit seinem Knecht, und dann kommt der Knecht zu ihm gerannt, ganz panisch, weiß nicht, was da jetzt kommt. Und dann geht Elisa ins Gebet und bittet den lebendigen Gott, Herr, tu doch seine Augen auf, dass er sehe. Und dann sieht dieser Knecht auf einmal die ganzen Streitwagen des lebendigen Gottes, die ganzen feurigen Wagen, und dann werden die Syrer final eben vernichtet. So ist das mit Gott. Er ist da. Das verändert alles. Das verändert die Realität unseres Lebens. Oder wir haben das beim Volk Israel, wie sie dort hindurchgeführt werden, durch die Wüste hindurch, wie die Wolken- und Feuersäule eben vor ihnen hergeht und den Weg eben aufzeigt, wo sie nicht wussten, okay, da geht es hin, sondern aber sie hatten eben diese Zusicherung, da ist der lebendige Gott, da ist seine Zusicherung da gewesen, und daran haben die sich dann geklammert. Ihr Lieben, genau das müssen wir einfach sehen. Gott ist mit uns, ganz gleich, was in deinem Leben aktuell da ist, ganz gleich, was da kommt. Und ganz gleich, was du in der Zukunft vielleicht nicht ganz einordnen kannst im Leben. Jesus ist nicht einfach nur ab und zu da. Jesus ist auch nicht einfach nur dann da, wenn du sagst, ich bin gerade ganz stark in meinem Glaubensleben. Ich habe 7 Evangelisationen gemacht letzte Woche, 19 Leute sind zum Glauben gekommen und meine Eltern sind auch stolz auf mich. Nein, auch dann, wenn alles im Bach untergeht, Jesus ist da. Wenn du durch Sorgen und Schmerzen und Leid gehst, dann ist der lebendige Gott in Jesus Christus da, der dein Leid versteht, der die größten Leiden dieser Welt auf sich genommen hat, den Zorn des lebendigen Gottes aufgrund deiner Schuld und aufgrund meiner Schuld. Er ist da und er versteht diese Leiden. Fühlst du dich alleingelassen, weißt nicht, wo wirklich dein Platz auf dieser Erde ist, dann ist der da, der bezeugt, es gibt keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen konnte. Wenn du Verlust und Trauer verarbeiten musst, dann ist der da, der am Grab von Lazarus weinte und seine Emotionen zeigte, aufgrund dessen, was er dort erlebte. Du wurdest enttäuscht und im Stich gelassen von deinen besten Freunden, dann ist der da, der verraten wurde von seinen Leuten, die alle weggelaufen sind. Ihr Lieben, es gibt keine stürmische See, es gibt keine Schlucht der Widrigkeit, es gibt keine Nacht, die so dunkel ist, dass Jesus Christus nicht da ist. Und jedes Mal, wenn du dich jetzt bückst, dann siehst du die Fußabdrücke Jesu neben dir in deinem Leben. Gott ist immer da. Das ist die Zusicherung. Das ist das, was Gott uns zuspricht. In der Kälte der Nacht und in der Hitze der Sonne. Jesus ist immer da. Alles schreit, ich bin bei dir. Und das möchte ich, dass du das mitnimmst. Für das, was im Jahr 2024 kommt. Sei nicht bestürzt, sagt Gott, ich bin dein Begleiter, ich bin dein Gott. Und noch etwas viel, viel Größeres, die wir diese Einladung angenommen haben, dass Gott eben mit uns ist, die dürfen wir wissen, dass Gott mit uns sein wird, eben in alle Ewigkeit. Im vorletzten Kapitel der Bibel spricht Gott das in Jesus Christus uns noch einmal zu. Da ist er und ruft das seiner verfolgten Gemeinde zu und spricht von einem zukünftigen Ereignis. Und dort verheißt Gott noch einmal, Offenbarung 21, Abvers 3, genau diese Worte und sagt noch einmal, und ich bin mit euch, ich bin da, damit ihr in alle Ewigkeit bei mir sein könnt. Das ist das, was er uns zusichert. Ihr Lieben, ich habe damit begonnen, dass Matthäus uns hier etwas übersetzt, dass wenn wir diese Realität, wenn wir das sehen, dass das alles in unserem Leben verändert. Aber dafür müssen wir das eine sehen, dass es sich einerseits um eine Einladung handelt, eine Einladung, die ganz persönlich uns gilt. Du darfst annehmen, dass Gott mit dir ist in deinem Leben. Aber wenn du es gesehen und verstanden hast, wenn du das für dich in Anspruch genommen hast, bist auch du gerufen, diese Einladung in diese Welt zu bringen, andere Menschen einzuladen. Auf der anderen Seite ist dieses große Wort, diese Übersetzung Gott mit uns, eine Ermahnung. Denn sie ermahnt uns eben, dass wir immer wieder gucken und prüfen müssen, wo stehe ich ganz persönlich? Habe ich das angenommen? Stehe ich fest im Glauben? Oder setze ich, wie Ahas eben, auf das ganze Irdische? Und ein drittes, wir dürfen wissen, es ist eine Zusicherung, die Gott uns gibt, unabhängig davon, wie stark und schwach unser Glaube manchmal ist, wo wir immer wieder scheitern, wo wir immer wieder in die Sünde fallen, Gott ist da, Gott ist mit uns. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, unser Gott, und so wollen wir dir noch einmal Lob und Dank sagen für dieses kostbare Wort. Und ich bitte dich für alle, die jetzt hier sind, für alle, die dieses Wort hören, dass du es wirklich tief in die Herzen hineinschreiben magst, dass wir das mitnehmen in dieses Jahr 2024. Bei allem, was da kommt, bei all den schönen Dingen, bei allen Herausforderungen, dass wir sehen und verstehen, Herr, dass du Gott mit uns bist. In alle Ecken dieser Erde, du bist mit dabei. Und du siehst uns in den Kämpfen des Lebens, in unseren Nöten. Du bist mit bei uns. Und so bitte ich dich noch einmal, Herr, dass du schenken magst, dass wir uns dessen so gewiss sind, dass alles in unserem Leben allein darauf ausgerichtet ist, dass wir bereit sind, unser Leben ganz in deinen Dienst zu stellen. Dass wir wirklich brennen für dich, dass wir für dich leben, Herr, weil du Mensch geworden bist, aufgrund deiner unendlichen Liebe zu uns. Dass du, Herr, Gott mit uns geworden bist. Amen.